Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church & Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich freue mich total drauf und wir sitzen wieder in Emanuels neuem Büro und es wird immer voller oder es wird immer schöner auch, finde ich. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch, muss ich dir ehrlich sagen. Nee, neidisch würde ich es nicht sagen. Ich gönne es dir von ganzem Herzen, aber ich hätte es auch gerne. Ich habe letztens, Emanuel, das weißt du noch nicht, ich habe letztens mit deiner Tochter, mit der Nono, über dein Büro geredet. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, ehrlich gesagt. Achtung, und sie hat das geilste Zitat ever gebracht.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ich habe mich kaputt gelacht und sie hat es genau so gesagt, wie ich es jetzt vorlese.
Oh Mann,
ich
die kriegt Ärger.
Sie ist 12. Ich habe gedacht, wie krass ist sie denn, dass sie so ein Zitat bringt. Sie redet über dich und sagt, mein Papa, der hat für sein Büro gefühlt mehr ausgegeben als die letzten 10 Jahre für unser Haus. Emanuel, wirst du kurz ein Statement dazu geben? Weil es ging, glaube ich, auch darum, dass du jetzt, ja genau, dass du so einen geilen Sessel hast und so eine coole Lampe etc.
Also, die Lampe ist im Karlsruhe größten Pfennigbasar gekauft worden, 10 Euro. Den Sessel habe ich bei eBay Kleinanzeigen geholt, 100 Euro. Also ich glaube, in der Summe hat sie kein Verständnis dafür. Natürlich habe ich viele Büroanschaffungen geschoben gehabt, bis ich Platz dafür habe, weil jetzt, das ist ja das, was du vielleicht neidvoll anmerkst, auf einmal habe ich Platz in einem Büro, weil ich habe jetzt einen Raum, der ist genauso groß wie eure, vielleicht ein bisschen kürzer, aber dafür breiter und ihr seid zu zweit drin und ich bin jetzt alleine drin, aber das ist auch das erste Mal seit 20 Jahren, das will ich auch anmerken dazu.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass du ja bei uns im Büro, als du noch bei Perdue warst, auch oft alleine warst.
Das stimmt, ich war, weil mein Kollege oft nicht da war, das stimmt, aber sein Schreibtisch und so ist natürlich da gestanden.
Ja, schon ein Unterschied. Ja, wir wollen heute über was ganz Besonderes reden, ich freue mich schon. Und zwar hatte ich die Idee, Emanuel zu interviewen über seine neue Stelle als Leiter für Theologie und Personal im AB-Verband. Weil du bist ja jetzt eigentlich schon, du hast ja jetzt eigentlich quasi Einjähriges, stimmt das? Du hast doch am 1. April zumindest mit deiner Einarbeitung angefangen.
Genau, ich wurde im März letzten Jahres eingearbeitet und habe im September übernommen und bin jetzt eigentlich im Halbjährigen, wenn man es genau nimmt.
Ah, du hast schon im März angefangen?
Ja, genau. Also Ende März angefangen.
Ah ja, siehst du? Okay, also jetzt Einjähriges quasi. Also von der Einarbeitungszeit und eigentlich offiziell hast du ab 1. September die Stelle, gell?
Genau, also ich bin offiziell, habe ich meine ersten 100 Tage durch.
Hast du einen Kalender, den du abgehakt hast?
Nein, die ersten 100 Tage, first 100 days ist ja beim amerikanischen Präsident, der muss erste Ergebnisse aufweisen nach 100 Tagen, ansonsten, oder sie messen das oft in der Öffentlichkeit, was kriegt er in den ersten 100 Tagen hin?
Okay.
Ansonsten ist er doof oder so. Mhm. Ne?
Aha. Das heißt, ich darf jetzt als Hauptamtliche messen, was hat Emanuel jetzt hingekriegt als mein Chef?
Ja, wenn du möchtest, dann bin ich jetzt aber gespannt, was kommt.
Nein, das halte ich für vermessen, das jetzt zu sagen.
Oh Mann, hey.
Aber es geht nicht darum heute, sondern ich habe gedacht, ich fände es spannend, weil ja viele unserer Zuhörer auch im AB-Verband selber sind in der Gemeinde oder irgendwie mit dem AB-Verband irgendwie vielleicht connected sind oder so, zumindest durch uns. Und
alle anderen finden das irgendwie vielleicht interessant, solche Themen.
Ja, genau. Und ich habe gedacht, ich war ja schon, ich sag mal, mindestens in der zweiten Reihe dabei, wie das alles gelaufen ist. Also so der Prozess, wie du hier angefangen hast und erlebt dich ja auch. Aber viele, die haben wahrscheinlich nur mitbekommen, okay, Emanuel wird jetzt der Leiter aber eigentlich ist gar nicht klar, okay, wie bist du überhaupt da hingekommen? War das schon immer dein Wunsch, als du 10 Jahre alt warst oder so? Oder?
Und mit 10 wollte ich Florist werden.
Ja, naheliegend, ne? Und vor allem die Frage, was machst du eigentlich? Also was kann man sich denn darunter vorstellen?
Das Büro einrichten.
8 Stunden am Tag. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Und,
also ich will betonen an der Stelle.
Ja, betonen, dass du das nicht dein Vorschlag war.
Genau. Die Zelle hat mich überfallen mit diesem Thema.
Stimmt nicht, ich habe dich nicht überfallen.
Ja, aber du hast mir einfach geschrieben, komm, wir machen das Thema. Und irgendwie, ich muss dazu sagen, irgendwie ist es mir unangenehm. Das muss ich schon sagen dazu.
Ja.
Mehr sage ich jetzt nicht, aber irgendwie ist es unangenehm.
Jetzt ist es jedem, der zuhört, auch unangenehm, weil es dir unangenehm ist.
Aber nee, nicht unbedingt, oder?
Nein.
Nein.
Okay, mir ist es nicht unangenehm, ich freue mich drauf.
Oh Mann, leg los.
Also, die erste Frage, die ich dich fragen möchte, ist, als du als Jugendpastor im Verband angefangen hast, das war 2004, richtig?
Woher weißt du das? Du warst noch gar nicht da.
Ich weiß Bescheid über dich, Emanuel.
Okay.
Keine Ahnung, woher ich das weiß. Stimmt aber, ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Also, wenn 2004 jemand dir gesagt hätte, dass du irgendwann der Leiter für Theologie und Personal von diesem Laden wirst, was hättest du geantwortet?
Ich hätte gesagt, das ist, keine Ahnung, ist mir doch egal, ich mache das, was jetzt dran ist. Solche Sachen sind mir egal.
Oder was hättest du gedacht? Also wäre das nicht relevant für dich gewesen?
Das hätte mich nicht gebockt. Es ist mir egal. Das ist für mich einfach nur ein Dienst an einem Platz, wo ich Gott und Menschen dienen kann. Und es ist egal, was ich mache. Es hat keinen höheren Wert als Jugendpastor. In meinem Kopf vielleicht fast einen niedrigeren Wert, ehrlich gesagt. Aber ich kann kein Jugendpastor mehr sein. Das geht nicht. Ich bin zu alt. Aber eigentlich hat ein Jugendpastor vielleicht... liegt mir fast mehr von meiner Persönlichkeit vielleicht, Jugendpastor zu sein, als das, was ich jetzt mache. Weil man hat einen direkteren Einfluss aufs Leben von Leuten, einen direkteren Impact. Jetzt ist der Impact schon sehr stark über Struktur und so Veranstaltungen und sowas. Das liegt mir nicht ganz so.
Okay, das finde ich jetzt schon mal spannend, dass du das als Antwort gibst, weil wir ja ganz stark immer auf, was sind meine Gaben und Fähigkeiten, und wir manchmal so bestrebt sind, manchmal vielleicht auch ein bisschen zwanghaft. Ich muss jetzt den Ort finden, wo ich meine Gaben und Fähigkeiten und Persönlichkeit maximal ausleben kann. Jetzt könnte man ja sagen, wenn man das so hört, okay, Emanuel, jetzt hast du aber vielleicht einen Rückschritt gemacht. Also du bist quasi von Jugendpastor zu Leiter, also quasi... immer mehr weg von der Front, kann man das so sagen?
Ja, genau, so finde ich das auch. So empfinde ich das auch. Und es ist in gewisser Weise vielleicht schon ein Rückschritt. Aber trotzdem ist es sehe ich darin Führung Gottes und Berufung. Und deswegen gehe ich den Schritt. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie kann ich das Auge meiner Berufung finden? Wo bin ich, wo kann ich mich optimal entfalten und mein Potenzial voll zur Geltung lassen? Also Themen, die ich ja immer wieder höre. Die sind nicht wichtig für mich, nicht so wichtig für mich, sondern für mich ist wirklich Berufung Gottes wichtig. Und wenn Gott mich an einen Platz stellt, dann gucke ich halt, dass an diesem Platz sich mein Charisma, meine Berufung entfaltet, aber ich suche mir nicht den Platz raus nach meinem Potenzial und nach meinem Charisma.
Das heißt, erzähl mal, wie hat dich Gott berufen zu diesem Amt?
Puh, ich bin ja nicht so super strukturiert im Kopf. Deswegen kann ich das vielleicht auch nicht mehr alles so hinkriegen im Kopf, wie das war. Es war ein Prozess, der sich über 2 Jahre gezogen hat. Der hat ultra viel da habe ich ultra wenig dazu beitragen können. Den haben andere gegangen. Da gab's Komitees, die eingesetzt wurden, die gesichtet haben, potenzielle Kandidaten. Hat sich's rausgeschält, verschiedene Kandidaten, dann gab's verschiedene Eignungstests, theologisch, leidenschaftlich etc. Und am Schluss bin ich halt übrig geblieben. Sag mal, das ist die menschliche Seite so ungefähr. Aber es hätten auch andere Kandidaten werden können, da waren gute Leute mit dabei am Start. Das war nicht so, und am Schluss war es halt so, ich liebe halt Wettbewerb und kompetitive Angelegenheiten, deswegen hat mir natürlich schon allein der Prozess Spaß gemacht. Wenn ich mich dann messen muss mit jemand, seine Theologie, meine Leidenschaftsansicht, seine Leidenschaftsansicht, das macht mir ja schon der Prozess an sich Spaß. Einfach nur und dann auch präsentieren und das Vortragen vor einem Komitee oder waren sogar mehrere Komitees und dann psychologische Eignungstests und so Sachen, das macht mir ja alles super Spaß. das war für mich schon einfach wertvoll, der ganze Prozess, den ich da durchgemacht habe über verschiedene Stufen. Über 2 Jahre hinweg hat sich der Prozess vielleicht gezogen. Und wenn ich am Schluss es nicht gewesen wäre, dann wäre das okay gewesen. Ich hätte vielleicht dann gesagt so, ach schade, ich habe verloren, weil ich gewinne halt ultra gerne. Das muss ich schon ehrlich sagen. Also auch im Spielen gewinne ich gerne und so. Und, aber das ist so, das ist eine Seite meiner Persönlichkeit, so ein bisschen kompetitiv. Aber dann wäre es auch okay gewesen, weil ich war super gerne Pastor. Und eigentlich sehe ich mich immer noch als Pastor, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe mich als Pastor der Pastoren, könnte man sagen. Ja. Das war jetzt ein bisschen nicht so strukturiert.
Macht nichts. Du hast ja, würde ich jetzt sagen, um das zusammenzufassen, jetzt von der, ich sag mal, menschlich-organisatorischen Seite geredet.
Danke. Danke. Ah, okay. Das muss ich anfügen. Du hast recht. Und in diesem Prozess hat Gott mir eine verstetigende Gewissheit gegeben, du bist der Mann, du sollst das machen. Und es sind Sachen hochgekommen, die ich vorher mit meinem Mentor Jahre vorher schon durchgesprochen habe, wo ich sage das jetzt mal so ungeschützt, wo ich Schwächen in Leitung gesehen habe, und dann das gegenüber meinem Mentor auch ganz offen gesagt habe, so ich, als bei Mentor kann man ja offen sprechen, da sage ich, ich glaube, ich würde das besser machen. Oder ich würde es zumindest anders machen. Und er hat damals mich ausgebremst und hat gesagt, Emanuel, niemals reißen Amt an dich, sondern wenn das Gottes Weg ist, dann wird er diesen Weg vorbereiten. Und er hat sogar, ist ja ein Charismatiker gewesen, mein Mentor, hat es sogar über mir ausgesprochen, dass das mein Weg ist, sozusagen.
Spannend.
Und er hat aber quasi gesagt, und du wirst nichts dafür machen, Gott wird es tun.
Und dann quasi der im Prozess, wo du da am Ende übrig geblieben bist, eine Bestätigung dessen war.
Ja, genau. Ich habe mich einfach nur in diesen Prozess reinbegeben und in diesem, was eben menschlicherseits passiert ist, wo eben, ja, da wirst du ja auch, also ich bin ja auch durchleuchtet worden. Ich habe ja euch letzte Woche, als wir zusammengesessen sind, noch die anderen Hauptamtlichen, so habe ich euch ja auch Teile von dem präsentiert, auch meine Schwachpunkte. Das war schon auch schmerzhaft an mancher Stelle, dann, wenn man so auch so ein bisschen psychologisch durchleuchtet wird und dann nochmal aufgedeckt wird, wo bist du halt auch echt eigentlich nicht gut und an welcher Stelle bist du eigentlich auch nicht so geeignet für das? Das ist nicht, eigentlich würde ich gerne überall gut sein, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ja. Das heißt, du bist jetzt seit September im Amt. Würdest du sagen, dass die Stelle eigentlich so dem entspricht, was du gedacht hast, was die Stelle ausmacht? Oder sagst du, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das Amt das beinhaltet oder dass es so ist, wie es ist?
Ja, doch, ich war jetzt nicht von irgendwas überrascht. So in dem Sinne. Mein Vorgänger hat mich gut eingearbeitet, im Sinne von, wir haben etliche Treffen gehabt und haben uns ausgetauscht. Er hat mir im Prinzip alle Dokumente übergeben, die es gibt und hat auch so ein bisschen erzählt aus seinem Ding. So konnte ich mir schon vorstellen, was da auf mich zukommt. Was mich strugglen lässt, ist eigentlich eher, dass ich halt ein anderer Typ Mensch bin als mein Vorgänger. Das heißt, ich habe ja viel höhere Anteile an Vision, an, also ganz andere Sachen sind, also Begeisterung, Motivation, das sind ja meine Treiber, leidenschaftlich, wo ich Menschen nach vorne, also menschlich gesprochen, nach vorne treibe. So geistlich sind wir d'accord, also mein Vorgänger und ich sind geistlich und auch theologisch fast auf einer Linie. Das war super, das hat vieles leicht gemacht, aber halt menschlich sind wir komplett unterschiedlich. Und das heißt, ich habe jetzt so Antreiber innerlich, wo ich Menschen begeistern will, eine Vision nach vorne geben will, die Leute ziehen will, übernehme aber eine Struktur an Arbeit, die mich unglaublich viel an den Schreibtisch bindet. Einfach weil der hat so viele Sachen gemacht, die sind halt mir nicht so wichtig, sage ich mal. Aber für ihn und in seiner Persönlichkeitsstruktur waren das seine Hebel, über die er versucht hat zu leiten. Ich fühle mich dann manchmal geknebelt von denen. Ne? Und dann muss ich die aber machen. Ich kann ja die nicht einfach abschneiden. Ich kann ja nicht einfach sagen, alles blöd, mach ich nicht mehr. Sondern ich kann das nur versuchen, so wie immer, wenn ich in eine neue Berufung hineingekommen bin, als Pastor war das schon so, als Jugendpastor. Ich habe als Jugendpastor angefangen und dann nochmal gewechselt, hierher als Jugendpastor. Und es war immer so, dass ich dann ein gewisses Feld vorgefunden habe und dann habe ich das erstmal, muss ich das erstmal aufnehmen, dann muss ich das Feld bespielen und dann muss ich dieses so ein bisschen auf mich zuschneiden, dass das passt. Weil wenn ich das dann auf Dauer, wenn ich mich auf Dauer quasi in diese Schuhe oder in diese Form hineinbegebe, die mein Vorgänger gefahren hat, dann gehe ich dabei drauf, weil das passt am Ende einfach auch nicht zu mir.
Das heißt, stell dich mal vor in 10 Jahren, was wäre anders an deiner Stelle jetzt? Oder wo sagst du, also du hast jetzt gerade von Vision geredet, oder was ist so das, wo du sagst, ja, da will ich meine Schwerpunkte setzen, das soll meine Arbeit ausmachen?
Also in 10 Jahren haben wir nur Angestellte bei uns im Verband, die top begeistert sind, die einfach leidenschaftlich Jesus lieben und Menschen dienen, die sich mit den Visionen und Zielen des Verbandes zu 100% identifizieren, ohne sie über das Wort Gottes zu stellen, sondern alles dem Wort Gottes unterordnen und im Dienst an den Menschen. Und in 10 Jahren muss ich vielleicht wieder aufhören, weil dann ist es schon ganz schön lang.
Vielleicht.
Vielleicht kann ich dann auch wieder aufhören.
Das heißt, würdest du auch gleichzeitig sagen...
Ich war noch nicht fertig, sorry.
Ach, Entschuldigung, ja, red weiter.
Das war nur die Hauptanliegen. Gut. Wir haben lauter Gemeinden, die prosperieren und blühen, die schön wild und chaotisch sind, wie eine Gemeinde sein muss, aus verschiedensten Generationen, Einstellungen, theologischen Meinungen, Nationalitäten, aber alle mit einem sicheren Übereinstimmung oder einer großen Übereinstimmung in dem, was wirklich wichtig ist. Nämlich christuszentriertes, evangeliumszentriertes, missionarisch-apologetisches Gemeinschaftswerk zu sein, sag ich mal, wo die alle das inhaliert haben und gerne und auch mit breiter Brust in einer kaputtgehenden Gesellschaft nach außen tragen, ohne sich dafür zu schämen, wo wir den Geruch des Alten und Verstaubten abgelegt haben und als die progressiven Performer unserer Gesellschaft wahrgenommen haben. Wenn das passiert, dann kann ich echt aufhören.
Cool. Okay, ja, ich habe Lust, da drin zu arbeiten. Cool, check, Priscilla. Okay, aber momentan ist es ja noch nicht so, beziehungsweise eher die Frage, was macht denn dein ganz normaler Alltag gerade aus? Also wie kann man sich das vorstellen? So, wie sieht so ein Tag aus? Oder wie sieht eine Woche aus von dir?
Ja, also keine Woche sieht aus wie die andere. Das ist schon auch... jetzt komme ich wieder eigentlich zu einem Lebens- und Arbeitsstil, wie ich ihn als Jugendpastor hatte. Meine ruhigsten Jahre sind hinter mir. Als Pastor war es am stringentesten, meine Arbeit. Da waren relativ voraussehbar. Jetzt habe ich schon auch mal ruhige Wochen, wo ich was arbeiten kann, im Sinne von, wo ich auch am Schreibtisch das Zeug wegkriege. Dann bin ich eben viele, viele Stunden, die meisten Stunden oder auch manchmal den ganzen Tag im Büro. Und dann werden die Sachen entworfen, dann werden Meetings per Videokonferenz. Ich habe immer viele Meetings per Videokonferenz gemacht mit unterschiedlichen Leitern auf unterschiedlichen Ebenen. Immer auch die Grenzfälle, Menschen, die scheitern, Dinge, die schief gehen. Das kostet ja auch immer viel Zeit. Aber dann gibt es neben dem, dass ich im Büro bin, Sachen vorbereite, immer auch noch Predigten für irgendwelche Anlässe und so. Dann gibt es eben auch diese Sachen, wo ich dann unterwegs bin in den Gemeinden von unserem Verband und dort mich mit Leiter treffe, entweder in echt oder halt per Videokonferenz oder so, Mitarbeitergespräche führe. Oder Leute, die scheitern, versuche zu begleiten, so gut es mir möglich ist. Das ist ja auch alles mein Job. Also das heißt, und nebendran werde ich natürlich jetzt auch rumgereicht, ist ja klar. Dann bin ich irgendwie Repräsentant des Verbandes. Dann muss ich irgendwie auf dies und jenes Festival da mal ein Seminar halten, da mal eine Predigt halten. Und dann sitze ich in Leitungsabstimmungen mit 100 Verbänden, wirklich mit anderen kirchlichen Verbänden, mit der Landeskirche. Und da hocke ich in irgendwelchen Meetings mit Oberkirchenräten, Bischöfin, mit Leitern aus anderen Verbänden, immer wieder solche Abstimmungsmeetings zwischen den einzelnen christlichen Kirchen und Verbänden. Das ist auch ein guter Teil meiner Arbeit. Der macht manchmal Spaß, manchmal nicht so.
Wenn du kämpfen kannst, dann macht's Spaß.
Ja, das ist echt gut, dass du das sagst. Ja. Wenn ich kämpfen kann darin, dann macht's Spaß. Wenn es ein bisschen kompetitiv ist, würde ich sagen. Kämpfen würde ich jetzt schon, ja.
Ja,
so stumm und drang ist nicht mehr.
Ja. Ich weiß noch, als du angefangen hast oder kurz vorher, da hast du gesagt, dass von deiner Persönlichkeit her du eigentlich lieber im Pastorenteam geblieben wärst. Also wir waren ja, oder sind immer noch, aber mit dir auch ein Pastorenteam von 4 Pastoren. Und du hast gesagt, hey, das liegt mir eigentlich mehr, als jetzt quasi der Leiter oder in diesem Amt alleine zu sein.
Mhm.
Wie ist es für dich? Beziehungsweise würdest du sagen, ja, dieses Amt hat schon quasi eine Gefahr zur Einsamkeit und oder würdest du sagen, du arbeitest trotzdem viel im Team oder vielleicht mehr als gedacht?
Das ist schon so. Ich meine, gut, wer sich mit Leitungsthemen auseinandersetzt, weiß, je weiter man oben ist, oben in der Hierarchie, ne, desto weiter unten ist man eigentlich von den Leuten, die man um sich rum hat. Also desto einsamer wird es schon. Und dessen bin ich mir natürlich vorher bewusst gewesen und versuche, dem aktiv entgegenzusteuern. Ich merke aber schon, ich muss sozusagen mein Team suchen. Ich habe schon Leute, die auf meiner Ebene auch leiten, die sind aber in völlig anderen Arbeitsbereichen eingesetzt. Die können, also die haben nur geringe Schnittmengen mit dem, was ich tue. Also die zum Beispiel in der Verwaltung oder in unserer Bibelkonferenzstätte oder so eingesetzt sind. Das hat eine andere Schnittmenge. Und das sind die, also ich muss mein Team aktiv suchen, wenn ich es nicht mache, ist es nicht da. Während vorher es einfach natürlicherweise da war, dadurch, dass man in einer Gemeinde gearbeitet hat und man eben sich ein Büro geteilt hat. Ne? Das ist jetzt schon, mein Büro ist echt schön, aber auch einsam.
Mhm. Ja, das stimmt.
Aber du weißt ja, einsam ist für mich jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, es hat immer beide Seiten halt.
Hat immer beide Seiten, aber nur einsam ist schon schlimm.
Ja, richtig. Ja. Okay, Emanuel, eine Frage noch. Und zwar, die beste am Schluss, was ist deine größte Freude an deinem Job gerade?
Oh, der Herr Jesus ist meine größte Freude. Also das auch jetzt im Job. Und das ist das, worum ich auch immer wieder ringe. Weil das in der Gefahr steht, auf dem Weg zu bleiben. Einfach die Freude an Jesus zu haben. Und in dieser Beziehung, egal wo ich bin, egal was ich mache, egal welchen Beruf ich nachgehe, egal welche Position und Hierarchie ich habe, ich will, dass Jesus meine größte Freude ist im Leben und Sterben. Das ist für mich, da will ich ein kleines Kind bleiben. Und bin ich auch. Also das ist nicht nur ein Wunsch, sondern das ist auch so. Jesus ist wirklich meine größte Freude, mein Rückzugsort, einfach mein Alles. Weil oft, ich bin ja auch so, habe ja auch so eine melancholische Seite, oft bricht es halt auch über mich rein und es ist alles schrecklich. Ich bin auch ungeduldig und so, alles geht mir zu langsam und so. Und dann denke ich so, ach, ist doch alles für die Katze oder so. Und dann ist wieder Jesus mein Fixpunkt, wo ich sage, aber wenn ich bin hier, weil du mich hier haben möchtest und wenn du willst, dass ich das mache, dann mache ich das für dich und dann freue ich mich dabei an dir und dann ist nicht wichtig, was ich über meine Arbeit denke. Da habe ich wieder viele Schnittmengen mit meiner Frau zum Beispiel. Als Hausfrau und Mutter geht es eher oft genauso. Du machst immer die gleichen Sachen und siehst keinen Erfolg. Du putschst Sachen, die in den nächsten Moment wieder verwüstet werden. Du kochst was in 10 Minuten runtergeschlappert wird und so. Wenn du da wenn du nicht handfeste Ergebnisse siehst deiner Arbeit, dann wirst du vielleicht mehr als andere Leute daran erinnert, dass wir entweder alles für Jesus machen oder alles für die Katz ist. Und deswegen Jesus in unserem Dienst, in unserer Arbeit die größte Freude für uns bleiben muss. Und das ist bei mir auch so. Zumindest wenn ich bewusst darüber nachdenke. Natürlich im Workflow, im Alltag geht es auch manchmal unter und dann ist einfach nur Telefonat und dann ist nur Stress. Das gehört auch dazu, dann muss Sachen abgeliefert werden, Sachen schnell gemacht werden, viel Protokolle durcharbeiten, das liegt mir alles gar nicht so. Und dann muss es einfach sein. Und dann muss ich wieder mich im Moment rausnehmen. Ich habe ja hier gegenüber von mir ist ja mein schöner Sessel mit meiner 10-Euro-Pfennig-Basarlampe.
Ja.
Die sieht einfach nice aus. Findest du nicht, dass sie gut aussieht?
Voll, ich finde es auch richtig nice.
So ein richtiger shabby-chic-Look, das gefällt mir gut.
Wie bei den Großeltern im
Ich habe die gesehen, habe mich gleich verliebt Stube. In die Lampe und habe die dann über den ganzen Pfennigbasar getragen. meine Kinder haben gesagt, was für ein Scheiß ist denn das? Aber das sieht halt, ja, das ist super, mir gefällt das. Und dann ziehe ich mich da zurück, sitze da einen Moment und ja, versuche wieder Jesus in den Fokus zu nehmen. Weil er ist unsere Freude im Leben und im Sterben und eben auch im Arbeiten.
Amen dazu. Cool. Danke, Emanuel, für deine Ehrlichkeit. Ich fand es bereichernd. Ja, und inspirierend für mich selber, über meine Arbeit nachzudenken. Und vielleicht ihr auch. Das hoffe ich zumindest. Und
oh, das hoffe ich auch. Hey. Ja. Und wenn es langweilig war, tut mir leid. Und wenn es doof war, die Priscilla ist schuldig.
Ja, es war doof und langweilig, Emanuel. Sagen wir es doch einfach so, wie es ist. Und dann,
und dann ist es gut.
Dann bis zum nächsten Mal, wo wir dann wieder eine tolle Folge haben. Die war jetzt leider doof und langweilig. Schade, dass ihr sie bis zum Ende angehört habt.
Okay, ich habe verstanden. Danke für die Lektion, Priscilla.
Das warst du. Ich habe nur wiederholt, was du gesagt hast. Okay, macht's gut. Gottes Segen euch. Bis dann.
Ciao.
Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.